begrüße Sie ganz herzlich und danke der Landesregierung nochmal für dieses interessante Projekt, was Sie da auf den Weg gebracht haben und an dem wir uns natürlich gerne dran beteiligen. Wir sind sozusagen die Rechenknechte, die Edelrechenknechte. Wir quantifizieren Wirkungen der Steuer- und Sozialpolitik. Sie kennen das DIW Berlin als eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. In unserer Forschungsgruppe, die beschäftigt sich mit Steuer- und Sozialpolitik, stark empirisch orientiert, stark mikroanalytisch auch orientiert. Wir analysieren Verteilung, Aufkommens- und Verteilungswirkungen der Steuer- und Sozialpolitik, aber natürlich auch wirtschaftliche Wirkungen der Steuer- und Sozialpolitik, Arbeitsmarktwirkungen, Beschäftigungswirkungen, Wirkungen auf Investitionen und so weiter. Und diese Dinge bringen wir in das Projekt ein, indem wir definierte Szenarien, auch durchaus grundlegende Szenarien zur Reform der sozialen Sicherungssysteme analysieren wollen. So, nun kurzer Einstieg. Ich habe Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht, vielleicht erstmal kurz ein paar Punkte. Ich werde aber jetzt schnell drüber gehen, weil wir sind schon über die Zeit. Kurz ein paar Punkte zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des sozialen Sicherungssystem im Rahmen des Steuerstaates. Dann kurzer Überblick über das, was wir da jetzt konkret auch in dem Projekt machen wollen, im Rahmen von sogenannten Mikrosimulationsanalysen und dann auch versuchen werden, die Ergebnisse von Langfristszenarien, wie Sie die Kollegen gerade skizziert haben, dort einzubeziehen. So, erstmal kurzer Blick auf die Bedeutung des Staatssektors in der Volkswirtschaft und darin enthalten das soziale Sicherungssystem. Was Sie hier sehen, ist die sogenannte Staatsquote, die Staatsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt über einen längeren Zeitraum. Ja, Sie sehen hier oben die Staatsquote, so um die, was haben wir da jetzt, 44% war mal zeitweise höher, Finanzkrise, da gab es einen Konsolidierungsbedarf. Ist uns jetzt nicht unser Thema. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist die große Bedeutung des sozialen Sicherungssystems rein finanziell im Rahmen der Staatsausgaben. Nämlich, Sie sehen hier ja schon so angedeutet, mehr als die Hälfte der Staatsausgaben geht für die soziale Sicherung drauf. Und da ist vielleicht, wo viele Leute immer dran denken, naja, so Grundsicherung, Armutsvermeidung, das macht da gar nicht so viel aus. Das sind gerade mal 2,5% vom BIP. Das ist gar nicht so bedeutsam. Bedeutsam sind natürlich die Größen, die hier schon angesprochen wurden, vor allem die Rentenversicherung, die ergänzenden Alterssicherungssysteme, die sozialen Sachleistungen, das ist zu 90% die Gesundheitsvorsorge, also riesige Größenordnungen, die da bewegt werden. Und Sie sehen auch hier so einen langfristigen Trend, jetzt hier natürlich ein bisschen zusammengefasst, geht das so mehr oder weniger gerade über. Und auch die Grundsicherung, die würden wir vielleicht erwarten, angesichts des langen Aufschwungs, den wir jetzt hatten, könnte das noch ein bisschen runtergehen. Gut, da kamen die Flüchtlinge hinzu. Okay, also Fazit, große Bedeutung des sozialen Sicherungssystems. Hier nochmal kurz einen Blick auf die Einnahmenseite, wie wir das Ganze finanzieren, also den ganzen Staatssektor. Mit dem Steuersystem hier unten, hier so ein bisschen geordnet nach indirekten Steuern, Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuern. Grün sind die Vermögenssteuern, die haben heute keine große Bedeutung mehr. Also Grundsteuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer haben wir noch ein bisschen was, Vermögenssteuer gibt es nicht mehr. Da war früher mal deutlich mehr, hier habe ich mal einen ganz langfristigen Trend aufgebaut. Und dann haben wir hier die Steuerquote, 24% des Bruttoinlandsproduktes. Und dann kommt natürlich das soziale Sicherungssystem über einkommensbezogene Beiträge finanziert. Obendrauf noch ein bisschen sonstige Einkünfte. So wird das Ganze finanziert. Und hier sehen Sie eben auch, ungefähr 18% vom BIP gehen für die Sozialbeiträge drauf. Und auch auf dem Steueraufkommen habe ich mir hier reingeschrieben, sozusagen, das ist ja, der Staat zahlt ja auch aus seinem Steueraufkommen, aus Haushaltsmitteln, Transfers, das ist an die Sozialversicherung, an die Rentenversicherung, ein bisschen an die Krankenversicherung und so weiter. Das sind immerhin auch 3,5% des GDPs. Also Sie sehen hier nochmal unterlegt die große Bedeutung des sozialen Sicherungssystems. So, meine Damen und Herren, jetzt sozusagen von der Makroperspektive von oben drauf geschaut in die Mikroanalyse, unser Geschäftsmodell, unser Forschungsprogramm. Also da sozusagen waren wir auch schon ziemlich früh, ich bin schon lange im DEW und habe das auch mit aufgebaut über die letzten zwei Jahrzehnte. Mikrodaten heißt Einzeldaten aus Sozialerhebungen, sozioökonomisches Panel, großer Sozialsurvey, den wird es auch bei uns im DEW betreut und also der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird. Also wenn Sie mit Sozialforschung zu tun haben, kommen Sie immer ziemlich schnell dahin. Und der hat für unsere Zwecke den großen Vorteil, also relativ großer Survey. Also wir haben da praktisch so eine kleine Mikrowelt, die kleine Bundesrepublik. Sie alle sind da irgendwo repräsentativ einigermaßen. Vielleicht hat auch der ein oder andere mal mitgemacht, aber bitte nicht sagen, wegen Datenschutz. Na, also sind da alle irgendwo mit drin, repräsentativ. Und die Leute werden immer regelmäßig befragt, auch immer so Schwerpunkte zu Gesundheit, zu Wohnen, zu Umwelt, alle möglichen Schwerpunkte werden da gemacht. Und vor allem haben wir da relativ präzise Informationen zur Einkommenssituation. Auch das Vermögen wird regelmäßig abgefragt. Also Einkommen breit, nicht nur Erwerbseinkommen, sondern auch Vermögenseinkommen, Transfer, also Sozialleistungen, Kindergeld und so weiter. Alles mit drin. Wir haben die Informationen zur Haushaltsstruktur, zur Region, zum Wohnverhältnis. Das heißt also, wir können dann hinterher, wenn wir auch die einzelnen Daten da haben, können wir das ja dann alles so beliebig auswerten, also nicht nur die Einkommensverteilung, da werde ich Ihnen gleich noch zwei Beispiele zeigen, wie das in der Einkommensverteilung wirkt, aber auch zum Beispiel, wir werden zum Beispiel soziale Gruppen, Familien mit Kindern, ohne Kindern, Alte, Junge, Selbstständige, Arbeitnehmer und so weiter und so fort, da kann man alle möglichen Differenzierungen machen. Und auf der Grundlage simulieren wir dann die Wirkungen der staatlichen Steuern, Sozialbeiträge und auch Sozialtransfers. Na, da gibt es einen Computercode, da simulieren wir dann die Einkommensteuer, den Solidaritätszuschlag, die Sozialbeiträge oder auch eben, das ist ja ein bisschen kompliziert, die Grundsicherung, ja, berücksichtigt man dann auch die ganzen Anrechnungen und so weiter. Das können wir da alles abbilden. Wir können sogar den Konsum betrachten, wenn wir dann eine andere Datengrundlage dran spielen. Und das ist jetzt die Idee bei so einer kontrafaktischen Analyse, dass wir also ein alternative Szenarien zum Beispiel Grundsicherung, Reformen der Grundsicherung, Grundeinkommen, Bürgergeld oder auch moderate Reformen im Rentensystem. Das versuchen wir dann abzubilden und können dann erstmal die unmittelbaren Verteilungswirkungen, das ist immer das Wichtigste, wer gewinnt, wer verliert, wer ist da wie betroffen, aber auch weitergehende Wirkungen auf den Arbeitsmarkt insbesondere können wir versuchen damit abzubilden. Ja, jetzt vielleicht noch kurz ein paar Beispiele schnell durchgegangen. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber nur damit Sie mal so sehen, was man alles damit Schönes machen kann. Was Sie hier mal sehen, ist sozusagen die gesamte Verteilungswirkung der Steuern und der Sozialbeiträge in Deutschland nach der Einkommensverteilung gerankt. Also Sie sehen, das ist ja so ein Einkommensverteilung sind immer wichtig. Ne? Also da macht man ja immer dann die Bevölkerung in gleiche Gruppen. Die ärmsten 5, hier ist noch nach Perzentil, also hier unten sind die ärmsten 1%, die ärmsten 5%, hier oben die reichsten 10%, die reichsten 5%. Was bezahlen die für Steuern? Die Einkommens- und Lebenssteuern, die sind das, was Sie hier sehen, sind praktisch die durchschnittlichen Belastungen, also Durchschnittssteuersätze sehen Sie hier. Die Einkommens- und Unternehmenssteuern stark progressiv, da zahlen die untere Hälfte der Bevölkerung nur relativ wenig, dafür eben die Reichen relativ viel. Hingegen die indirekten Steuern, die Mehrwertsteuer auf den Konsum, da zahlen die armen Leute eher mehr und die Reichen nicht mehr so viel, die Sozialbeiträge obendrauf. Also sowas können Sie sagen, das ist jetzt geltendes Recht, aber jetzt können wir natürlich auch Reformszenarien abbilden, indem man zum Beispiel die Einkommensteuer hier meinetwegen für die gebeutelten Mittelschichten senken, die Sozialbeiträge senken, vielleicht dann die reichen Steuern irgendwie erhöhen oder auch die Mehrwertsteuer wieder erhöhen. So war alles, also was kann man abbilden. Oder auch noch vielleicht noch weiter, jetzt noch erweitert dieses Chart. Ne? Oben sehen Sie jetzt hier wieder die Steuern und Sozialbeiträge, die Finanzierung des Sozialstaats und hier unten jetzt die Ausgaben des Sozialstaats. Monetäre Sozialleistungen sind ja negative Steuern. Ne? Sie zahlen an den Staat Steuern, aber sie kriegen auch was vom Staat. Die Rente, das Arbeitslosengeld und so weiter. Und das machen auch die Generationenbilanzierer, die Bruno Kaltenborn vorhin erwähnte, man kann dann sogar so eine Art Netto-Steuerbelastung ausrechnen. Und wie man natürlich nicht anders zu erwarten, ist es natürlich bei den ärmeren Leuten so, dass die netto vom Staat kriegen, saldiert Steuern und Transfers und die reichere Bevölkerung, die zahlt. Na, und natürlich ist es so, dass die Grundsicherung, das ist alles hier unten drin, das spielt natürlich bei den armen Leuten eine große Rolle. Aber Sie sehen hier eben auch die große Bedeutung der umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme in Deutschland, die sich eben bis weit in die oberen Einkommensgruppen hinein gehen, weil natürlich auch ein Besserverdiener, also sogar ein Hochverdiener, also sogar ein Vorstandsvorsitzender von VW, der hat ja auch mal vielleicht früher in die Rentenkasse eingezahlt und kriegt dann natürlich auch eine durchaus für unsere Verhältnisse hohe Rente, die Höchstrente, gemessen an seiner irrsinnigen Versorgung, die er dann meistens kriegt, ist das relativ wenig, aber auch der kriegt natürlich das Geld. Ne? Also sozusagen so sieht das Steuer- und Transfersystem in der Einkommensverteilung aus. Und wie gesagt, man könnte jetzt hier alle möglichen kontrafaktischen Szenarien analysieren. Das erspare ich Ihnen jetzt auch ganz interessant, also nur Tenor, Entwicklung des Steuer- und Transfersystems über die letzten 20 Jahre. Die Umverteilungswirkung ist zurückgegangen, die indirekten Steuern sind ausgeweitet worden, Mehrwertsteuer, Ökosteuer und so weiter, die direkten Steuern, also Einkommensteuer und Unternehmenssteuern, gerade im Top-Bereich, sind gesenkt worden. Das heißt, die Einkommensumverteilung durch das Steuersystem hat abgenommen. Das spare ich Ihnen jetzt. So, kurz, letzter Punkt, den ich noch machen wollte. Genau, wie gehen wir jetzt damit um? Also was wir jetzt natürlich machen, wir reden ja jetzt hier über langfristige Reformszenarien, die sich bis weit in die Zukunft erstrecken. Und da, was wir natürlich immer machen können, ist, dass wir so mal grob analysieren, wie würde denn so eine Reform, meinetwegen so ein Bürgergeld oder so ein Grundeinkommensmodell, wurde ja auch schon von Kollegen mehrfach vorhin schon angeklungen, gemacht. Wie würde das so am aktuellen Rand denn wirken? Aber natürlich unter den heutigen Verhältnissen. Und wie wir ja gesehen haben, da haben wir eine erhebliche Veränderung der Sozialstrukturen, der Arbeitsmarktbedingungen, der Wirtschaftsstrukturen, mit denen haben wir es zu tun. Und da überlegen wir uns, da gibt es Techniken, dass man das berücksichtigt, indem man sozusagen diese Datensätze so umgewichtet, dass wir zugrunde legend die Szenarien, die die Kollegen aus der Literatur genommen haben, dort berücksichtigen, um sozusagen zumindest so grob dann auch diese Analysen für künftige Situationen der Wirtschaft und der Gesellschaft berücksichtigen können. Die demografischen Szenarien, das kann man ja immer machen, dass man dann die demografischen Strukturen umgewichtet und gegebenenfalls würden wir zumindest versuchen, das auch für Szenarien mit Blick auf Digitalisierung zumindest ansatzweise umzusetzen, um dann eben einen Eindruck davon zu bekommen, wie was wirkt. Verteilungswirkungen sind natürlich immer wichtig, aber natürlich auch wirtschaftliche Wirkungen, da muss man Abstriche machen, weil wir mit unseren Modellen natürlich immer nur messen können, so am aktuellen Rand und sozusagen so marginale Veränderungen. Das kann man immer ganz gut mit statistischen, ökonometrischen Methoden abschätzen. Aber wenn dann natürlich so eine grundlegende Reform gemacht werden soll, wo man dann solche bedingungsloses Grundeinkommen oder so, da ist es natürlich immer, kann man das eigentlich nicht wirklich gut abschätzen, empirisch. Da muss man dann eben letztlich Szenarien rechnen, da muss man theoretische Reflexionen machen und muss dann letztlich Annahmen treffen. Da macht man dann typischerweise verschiedene Annahmen, um dann zumindest so grob abschätzen zu können, in welche Richtungen das Ganze wirkt. Ja, meine Damen und Herren, damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.